NDR Info. Das Forum. Willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Die Zeit der Weltkriege steht heute im Mittelpunkt dieser Sendung. Zum einen der Erste Weltkrieg, in dessen Verlauf vor 100 Jahren zwei Dinge geschahen, die uns bis heute bewegen. Zum einen wurde im April 1915 zum ersten Mal Giftgas eingesetzt, eine damals neue Waffe, die ja bis heute, zuletzt in Syrien, immer noch angewendet wird. Zum anderen begann im selben Frühjahr 1915 der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts, der an den Armeniern im Osmanischen Reich. Außerdem in dieser Sendung zwei Blicke auf das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 70 Jahren. Wir beschreiben, wie es noch wenige Tage vor der Kapitulation zu einer unfassbaren Mordaktion in Hamburg kam. Und wir stellen ein Buch vor über die große Zahl an Vergewaltigungen bei Kriegsende. Eine fröhliche Sendung kann ich Ihnen heute nicht versprechen, eine interessante hoffentlich doch. Wie also kam es zum ersten Giftgaseinsatz der Geschichte? Man muss sich in die Situation 1915 zurückversetzen. Der Erste Weltkrieg war schon nach einem halben Jahr vollkommen festgefahren. Von der Kanalküste bis in die Vogesen war die Front erstarrt, ein sogenannter Stellungskrieg, in dem es kaum mehr vorwärts oder rückwärts ging. In dieser Lage nun kam die Idee auf, mit einer neuen Waffe Bewegung in den Krieg zu bringen, um damit in die entscheidende Offensive zu kommen. Chlorgas war diese neue, unsichtbare Waffe, die damals zum ersten Mal eingesetzt wurde.
Alles, was wir sahen, war tot. Nichts regte sich noch und nichts lebte mehr. Selbst das Ungeziefer war aus seinen Höhlen gekrochen, um zu sterben. Überall lagen tote Ratten, Kaninchen und Mäuse.
Der deutsche Soldat Willi Siebert erinnert sich an den 22. April 1915. An diesem Tag gegen 18 Uhr hatten auf deutscher Seite Gaspioniere auf einem Frontabschnitt nahe der flandrischen Stadt Ypern knapp 6000 Stahlflaschen geöffnet, aus denen flüssiges Chlor abgeblasen wurde.
Die französischen Schützengräben waren leer. Aber auf den folgenden 100 Metern lagen überall Leichen erstickter Franzosen. Es war entsetzlich. Dann sahen wir auch Briten.
Harold Victor Hughes, age 45. Herbert John Beer, age 30.
Etwa 1000 Soldaten finden bei dem ersten Giftgasangriff mit einem Schlag den Tod. 2.000 bis 3.000 werden schwer verletzt. Für diese Opfer ist es die Hölle auf Erden, bis an ihr Lebensende, sagt Piet Hielens, Direktor des Flanders Fields Museums im belgischen Ypern.
For the victims, it's hell on earth, because the effects stay with you for the rest of your life.
Der Gasangriff, das ist der Moment, auf den Fritz Haber gewartet hat. Der Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für physikalische Chemie und Elektrochemie hatte die Entscheidungsträger davon überzeugen können, dass Gas die richtige Waffe sei. Er ist ein widersprüchlicher Charakter, eine tragische Figur. 1920 erhält er trotz internationaler Kritik den Chemie-Nobelpreis für seine Ammoniak-Synthese nach dem Haber-Bosch-Verfahren. Der Militärhistoriker Martin Mayer.
Für ihn war die chemische Waffe das ausschlaggebende Kampfmittel der Zukunft. Er hat dann auch in den 20er Jahren dafür gesorgt, dass die Bestimmungen aus dem Versailler Vertrag nicht umgesetzt wurden. Und dann, er ist ja Jude gewesen, war dann für das Dritte Reich nicht verwendbar und ist dann außer Landes gegangen.
Der Chlorgasangriff bei Ypern ist die Geburtsstunde der modernen Massenvernichtungswaffen. In einer bis dahin beispiellosen Verflechtung arbeiteten damals Militär, Industrie und Wissenschaft zusammen, nicht zum Wohl der Menschheit, sondern zu deren Vernichtung. Im Zweiten Weltkrieg wird die Zusammenarbeit noch intensiver. Ethische Bedenken gab es nicht, sagt Florian Schmalz, Wissenschaftshistoriker am Max-Planck-Institut.
Man muss das aus der Perspektive verstehen, dass viele dieser Forscher mit der Vorstellung von solchen Massenvernichtungsmitteln chemischer Art die Idee verknüpft haben, dass man damit den Krieg schneller zu Ende bringen könnte. Eine völlig illusionäre Vorstellung, wie sich dann im historischen Verlauf gezeigt hat.
Mit dem großen Gasangriff bei Ypern brechen auf allen Seiten die Dämme. Die Vergeltungsmaßnahmen der Alliierten lassen nicht lange auf sich warten. Nicht nur tödliche Gase werden auf allen Seiten entwickelt, auch der Schutz davor. Mit den Rüsseln und großen Augengläsern der Gasmasken sehen die Soldaten aus wie Wesen von einem anderen Stern. Sie werden zum Symbol für die Entmenschlichung und Technisierung des Krieges. Obwohl es strategisch nicht bedeutsam ist, wird das Gas, so Piet Hielens, immer wieder eingesetzt.
And that is, of course, the big tragedy of the First World War. As such, it is not strategically important, yet it is being used continuously.
In der Folge des ersten Chlorgasangriffs bei Ypern erblicken immer neue Kampfstoffe das Licht der Welt. Sie heißen Phosgen, Senfgas, Tabun, Sarin, Soman oder VX, werden in Äthiopien, in China oder im Irak eingesetzt und zuletzt in Syrien. Die Geister, die Fritz Haber vor 100 Jahren rief, treiben, so Florian Schmalz, immer wieder ihr Unwesen.
Das Bild der Büchse der Pandora ist ja insofern zutreffend, als eben alles Böse aus dieser Büchse herausgekommen ist, nur die Hoffnung bleibt. Man kann diesen Prozess nicht umkehren.
Wohl aber regulieren. Das Chemiewaffenübereinkommen von 1997, das 190 Staaten unterzeichnet haben, sieht konkrete Abrüstungsschritte vor. Es untersagt nicht nur Entwicklung, Herstellung, Besitz, Weitergabe und Einsatz chemischer Waffen, es verlangt auch deren Vernichtung unter internationaler Aufsicht. Für Jan van Aken, früher Biowaffeninspektor bei der UN und heute für die Linke im Bundestag, ein Erfolg.
Chemiewaffen sind sowas von geächtet weltweit, dass jeder Staat sich das lange, lange, lange überlegt, das einzusetzen, denn danach kriegen die weltweit nie wieder einen Fuß auf den Boden. Und ich glaube, diese Ächtung, die ja genauso stark ist oder fast noch stärker als bei den Atomwaffen, ich glaube, das ist ein Stück weit Sicherheit, das wir haben. Das wird sich so schnell nicht wieder wegkriegen lassen.
Der erste Giftgaseinsatz vor 100 Jahren, das war Susanne von Schenk über ein Thema, das uns bis in die Gegenwart begleitet. Und wir bleiben im selben Frühjahr 1915. Damals geschah auf dem Gebiet des Osmanischen Reiches ein Völkermord, der im Ausland zunächst kaum wahrgenommen wurde. Es begann mit Razzien gegen die armenische Elite in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Dann kam es zu Übergriffen und Mordaktionen in ganz Anatolien. Manche Flüsse sollen voller Leichen gewesen sein. Und es folgten Vertreibungen, die für viele Armenier mit Hunger und Tod endeten. Wie aber kam es dazu? Und was hat dieser Völkermord mit dem damaligen Übergang vom alten Osmanischen Reich zur modernen Türkei zu tun? Denn dort wird auf dieses Thema bis heute höchst empfindlich reagiert.
Die Türkei verwahrt sich bis heute entschieden gegen den Vorwurf des Völkermords. In den Wirren des Ersten Weltkriegs seien viele Menschen umgekommen, Muslime und Nichtmuslime. Armenier seien eben auch unter den Opfern gewesen. Der Politikwissenschaftler Cengiz Aktar will eine solche Relativierung nicht gelten lassen.
Es gab mal eine Gruppe von Menschen in diesem Land, die sich selbst Armenier nannten, bis 1915. Die gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie du das nennst und wie wir das nennen sollen. Tatsache ist, egal ob du das Völkermord nennst oder auch nicht, es gibt sie nicht mehr. Sie wurden ausgelöscht.
They were wiped out.
In 1915, there was 2500 monuments.
1915 gab es 2500 armenische Monumente, Kirchen, Klöster, Schulen, große Gebäude. Nur 250 sind übrig. Meistens sind sie in schlechtem Zustand. Es ist eine totale Auslöschung, ein totaler Völkermord.
It's a total annihilation, it's a total genocide.
Noch vor nicht allzu langer Zeit hatte allein schon die Erwähnung des Begriffs Völkermord im Zusammenhang mit den Massenmorden an Armeniern juristische Folgen. Vieles habe sich zum Positiven geändert, räumt Garo Paylan ein. Er ist Koordinator für armenische Schulen in Istanbul.
Beispielsweise kann ich heute im Fernsehen auftreten, an Talkshows oder an Konferenzen teilnehmen. Überall spreche ich vom armenischen Genozid. Früher wäre so etwas undenkbar gewesen.
Couragierte Journalisten, Intellektuelle, Historiker und Wissenschaftler führen eine Debatte, zu der die türkische Zivilgesellschaft, nicht aber der türkische Staat, bereit ist. Denn, so Cengiz Aktar, es gehe nicht nur darum, wann, wo, wie und wie viel Armenier getötet wurden und gestorben seien. Es gehe vor allem um das Warum und Wofür. Denn der Umgang mit den christlichen und ethnischen Minderheiten sei in der Endphase des zerfallenden Osmanischen Reiches eine der Kernfragen der politischen Kräfte gewesen.
The very foundation, the ideology,
Gründung und Ideologie der Republik Türkei basieren auf der Auslöschung der nicht-muslimischen Gruppen Anatoliens. Nicht nur der Armenier, auch der Griechen, die auf andere Weise verschwanden, der Syrianer und so fort. Das war Conditio sine qua non, die Voraussetzung für die Erfindung der türkischen Nation.
Conditio sine qua non. For the invention of the Turkish nation.
Das Osmanische Reich war ein Vielvölkerstaat. Ethnische Türken bildeten in diesem sich über drei Kontinente erstreckenden Imperium zwar die herrschende Klasse, aber sie waren lange eine Minderheit im eigenen Reich. Das änderte sich in der apokalyptischen Endphase, erklärt der türkische Historiker Taner Akçam.
Throughout the 19th century, Ottoman Empire
Während des 19. Jahrhunderts hat das Osmanische Reich ungefähr 60% seiner Gebiete verloren. Das war noch vor dem Balkankrieg. Innerhalb eines Monats, im Oktober 1912, hat das Osmanische Reich dann mehr als 80% seiner europäischen Gebiete und knapp 70% seiner europäischen Untertanen verloren. Dadurch entwickelte die herrschende Partei für Einheit und Fortschritt die Vorstellung, dass der Zusammenbruch des Imperiums unmittelbar bevorstehe.
Ursprünglich sollten die Armenier nach Russland abgeschoben werden, das sich seit dem 19. Jahrhundert als Schutzmacht der Armenier gerierte. Doch Russland war Ende 1914 zum Kriegsgegner im Ersten Weltkrieg geworden und die osmanischen Feldherren fürchteten, Armenier könnten sich der russischen Armee anschließen. Deshalb suchte die herrschende Partei für Einheit und Entwicklung nach anderen Wegen.
Sie haben den Begriff interner Tumor benutzt. Sie waren zunehmend davon überzeugt, dass die Tolerierung der osmanischen Christen zum nationalen Zusammenbruch führen würde. Dann haben sie durch eine Reihe von Entscheidungen die ethnoreligiöse Homogenisierung Anatoliens beschlossen.
Das bedeutete konkret Anatolien den muslimischen Türken. Vor dem Ersten Weltkrieg habe der christliche Bevölkerungsanteil Anatoliens bei 25-30% gelegen, unterstreicht der Historiker Taner Akçam unter Bezug auf osmanische Zählungen. 4-5 Millionen Christen wurden von der herrschenden Partei für Einheit und Fortschritt als potenzielle Bedrohung angesehen, erklärt der Publizist Aydın Engin. Die Türkei stelle die Ereignisse mit ihren blutigen Folgen bis heute als Kollateralschäden des heftig tobenden Ersten Weltkrieges dar. Niemand, so Ankaras offizielle Haltung, habe Armenier absichtlich ins Verderben geschickt. Aydın Engin widerspricht.
Nein, das war reine Absicht, geplant.
Der Plan habe nicht darin bestanden, die Armenier mit Kind und Kegel zu vernichten, sondern sie mit Mann und Maus aus ihren angestammten Siedlungsgebieten in Anatolien zu entfernen. Ihr Tod sei dabei billigend in Kauf genommen worden. Rund 60.000 Armenier mögen heute noch in der Türkei leben, die meisten davon in Istanbul.
Was wir vom Staat erwarten, ist, dass er seine Bürger und die Gesellschaft nicht mehr belügt. Die vor 100 Jahren geschaffene Nation basiert auf einer Lüge. Wir leben mit diesen Menschen, die an diese Lüge glauben. Die Menschen sind fest davon überzeugt, dass diese Nation eine glorreiche Gründerzeit hatte. Wir wollen, dass sich diese Gesellschaft mit ihrer Geschichte auseinandersetzt, damit solche Verbrechen nie wieder begangen werden.
Vergangenheitsbewältigung auf Türkisch, das war Reinhard Baumgarten über den Völkermord an den Armeniern. NDR-Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Schaut man auf die Endphase des Zweiten Weltkriegs vor 70 Jahren, dann kann einem bis heute das Blut in den Adern gefrieren. Selbst im untergehenden Nazistaat war die Gewaltmaschinerie noch voll funktionsfähig. Bewundernswerte Hitlergegner wie der Theologe Dietrich Bonhoeffer oder der Schreiner Georg Elser wurden noch im April 1945 ermordet. Ebenso wie eine Gruppe von Kindern in Hamburg.
Also es heißt, dass denen Morphium gespritzt wurde, was aber ziemlich unwahrscheinlich ist, weil es ziemlich teuer war und es ziemlich unwahrscheinlich ist, diesen Kindern das zu spritzen und danach die Ehe umzubringen. Und man vermutet, dass die das nicht gespritzt bekommen haben und die in eine Schlinge gehängt wurden und sich jemand unten dran gehängt hat und damit erdrosselt hat.
Franziska schildert, wie sich ihr die Mordtaten vom Bullenhuser Damm darstellen, deren Ablauf bis heute nicht bis ins Letzte geklärt ist. Die 14-Jährige engagiert sich in einem internationalen Begegnungsprojekt an der Hamburger Fritz-Schumacher Stadtteilschule. Zeitgleich mit den deutschen Jugendlichen arbeiten Schüler aus den 4 Herkunftsländern der Ermordeten zu dem Thema.
Die anderen Länder beschäftigen sich hauptsächlich mit den Kindern, die aus den Ländern kamen, die dann am Bullenhuser Damm umgebracht wurden.
Geschichtslehrer Ingo Straub betreut die Hamburger AG.
Wir haben uns jetzt schwerpunktmäßig auch auf das Thema, wie geht man heute eigentlich mit dem Gedenken um, beschäftigt. Andere haben aber auch sich zum Beispiel mit den Tätern beschäftigt, mit den medizinischen Versuchen. Einfach Dinge, die die Kinder auch interessiert haben. Insofern kommt natürlich auch eine entsprechende Motivation zustande, sich mit vielleicht auch trockenen Texten zu beschäftigen.
Zum 70. Jahrestag der Ermordungen sollen alle Schüler aus den beteiligten Ländern in Hamburg zusammenkommen und einander die Ergebnisse ihrer Recherchen vorstellen. Neuntklässlerin Franziska hat sich mit der Entstehung der Gedenkstätte am Bullenhuser Damm beschäftigt und dabei festgestellt, wie nah die Geschichte noch immer ist.
Also das Schockierende finde ich auch, dass es ja noch nicht so lange her ist und dass es immer noch Angehörige davon gibt und dass man auch nicht möchte, dass es vergessen wird, weil es waren grausame Taten und die Kinder haben es nicht verdient. Und deswegen haben sie es auch nicht verdient, vergessen zu werden.
Rundgang durch die Gedenkstätte am Bullenhuser Damm.
Dieser Ort hier am Bullenhuser Damm ist ja nur der Ermordungsort.
Iris Groschek, die Kuratorin der Ausstellung, zeigt die Räume im Keller eines mächtigen Backsteingebäudes, einer ehemaligen Schule, gelegen in einem bereits 1943 komplett ausgebombten Gebiet. Die jüdischen Kinder werden in der Nacht des 20. April 1945 extra an diesen Ort gebracht und hier ermordet. Die Engländer stehen kurz vor Hamburg und die SS will vertuschen, dass die jungen KZ-Insassen Opfer genauso grausamer wie sinnloser Medizinversuche geworden sind. Der Lungenarzt Kurt Heißmeier spritzte den Kindern Tuberkuloseerreger, um so aus dem Körper ein Serum für einen Impfstoff zu gewinnen, obwohl das Vorgehen schon damals wissenschaftlich widerlegt war.
Die Experimente, die mit den Kindern durchgeführt worden sind, Ende 44, Anfang 45, sind ja in Neuengamme passiert. Das heißt, die waren ja Häftlinge des KZs Neuengamme. Und hierher sind sie halt gebracht worden. Es war ja ein Außenlager des KZs Neuengamme. Die Häftlinge des Außenlagers wurden weggebracht. Es war ja die Zeit der Todesmärsche, eben weg von der Front. Das heißt, der Raum war leer oder das Gebäude war leer. Aber die SS-Leute waren halt hier immer noch.
Und setzten in jener Nacht den Ermordungsbefehl aus Berlin in die Tat um. Aufgehängt an Heizungsrohren werden nicht nur die 20 von den Medizinversuchen bereits völlig geschwächten Kinder und ihre 4 Häftlingspfleger, hinzu kommen noch mindestens 24 weitere, vermutlich sowjetische Kriegsgefangene.
Ich heiße Günter Schwarberg, Journalist, wohne in Hamburg.
Ohne den Einsatz des 2008 verstorbenen Autors beim Magazin Stern würde es die Gedenkstätte in ihrer jetzigen Form wohl nicht geben. Günter Schwarberg stößt Ende der 70er Jahre auf Berichte über die Ermordung der Kinder, die kurz nach Kriegsende durchaus bekannt war. Er veröffentlicht im Stern eine Artikelserie zu dem Thema, kämpft für die Einrichtung einer offiziellen Gedenkstätte, macht einfach immer weiter, bald auch gemeinsam mit seiner Frau, der heute 68-jährigen Strafverteidigerin Barbara Hüsing.
Und wir haben dann eben auch Kontakt aufgenommen zu diesen noch lebenden Widerstandskämpfern aus Neuengamme, die jedes Jahr eine kleine Gedenkfeier auch für die Kinder abhielten. Und dort bin ich das erste Mal 1978 in diesem Keller gewesen. Diese Vorstellung, dass da kleine Kinder so umgebracht worden sind, das war einfach für mich ganz schrecklich. Ich kam aus dem Keller und da nahm mich eine alte Widerstandskämpferin, Ille Wendt, in den Arm. Ich habe furchtbar geweint, hat gesagt, weißt du was, weinen alleine nützt nichts, du musst was tun.
Und Barbara Hüsing tut was. Nach aufwendigen Recherchen haben sie und ihr Mann immer mehr Angehörige der Opfer auf der ganzen Welt gefunden. In deren Namen stellt die Anwältin schließlich Strafanzeige gegen den SS-Funktionär Arnold Strippel, ehemaliger Kommandeur der Außenstellen des KZ Neuengamme. Anders als die Mörder der Nacht vom 20. April 1945, die nach dem Krieg von den Briten zum Tode verurteilt wurden, war Strippel damals davongekommen. Doch das Hamburger Ermittlungsverfahren zieht sich über Jahre hin. Schließlich wird Strippel für verhandlungsunfähig erklärt. Daraufhin inszeniert die von Schwaberg und Hüsing ins Leben gerufene Gedenkvereinigung 1986 ein eigenes Tribunal im Stil eines Gerichtsverfahrens.
Haben Sie irgendwann einmal eine offizielle Benachrichtigung irgendeiner Behörde der Bundesrepublik Deutschland erhalten über das Schicksal Ihres Bruders?
Nein.
Würden Sie mir zeigen, ob Ihr Bruder unter diesen 20 Kindern ist? Das ist Ihr Bruder.
Am historischen Ort des Verbrechens wird die bundesdeutsche Justiz angeklagt, weil sie die vollständige Ahndung der Morde vom Bullenhuser Damm verhindert habe. Das enttäuscht Barbara Hüsing bis heute. Und trotzdem, wer sich mit diesem Verbrechen unmittelbar vor Kriegsende beschäftige, könne viel über die Grausamkeit des Naziregimes lernen, findet sie.
Gut, es gibt auch ganz viele Kinder, die in Auschwitz umgekommen sind, ohne dass irgendeiner die Spuren richtig nochmal nachvollziehen kann. Aber wir haben sie eben hier gefunden und das ist das Gute auch daran. Und ja, es ist ein Lehrexempel, so will ich das mal sagen. Und es ist ja häufig so, dass man einfach mit Einzelschicksalen besser umgehen kann, um eine Geschichte als Ganzes zu begreifen, als wenn man in riesigen Dimensionen denkt.
Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb über die Ermordung der Kinder am Bullenhuser Damm in Hamburg vor 70 Jahren. Es gibt Themen, die für Historiker nur schwer greifbar sind. Dazu gehört auch ein lange tabuisiertes Thema, die Vergewaltigungen durch Besatzungssoldaten am Ende des Zweiten Weltkriegs. Darüber geschwiegen wurde auf allen Seiten, auf Seiten der Täter ohnehin, aber auch die Opfer blieben meist stumm, aus Scham oder aus Angst vor Ausgrenzung. So ist auch das Ausmaß der Übergriffe nicht genau zu belegen. Man ist auf komplizierte Berechnungen angewiesen, etwa darauf, aus der Zahl unehelicher Geburten auf den Anteil zu schließen, der dabei auf Vergewaltigungen zurückging. Ein neues Buch versucht jetzt dennoch einen Überblick zu geben. Hubert Rübsaat stellt es vor.
Die Konstanzer Historikerin Miriam Gebhardt geht in ihrem Buch von mindestens 860.000 Frauen aus, die gegen Kriegsende von Soldaten der Siegermächte vergewaltigt wurden. Die Dunkelziffer liege möglicherweise noch höher. Sie sagt aber auch ausdrücklich, die von ihr genannte Zahl sei eine Schätzung, hochgerechnet aus Dokumenten, die sie gefunden habe. Die Schwierigkeit, konkrete Zahlen zu nennen, sei die Folge einer unzureichenden Quellenlage. Von den Siegermächten lägen kaum Akten vor und auch in Deutschland selbst gäbe es nicht viele Unterlagen.
Ja, wir haben ja damals keine funktionierenden Verwaltungen, die diese Taten aufgenommen haben. Wir haben also wirklich ein Problem mit Quellen. Erstens, die deutsche Polizei hat ja keine Handhabe gegen die Täter gehabt. Zweitens, die Frauen selbst waren nicht unbedingt gewillt, darüber zu reden. Auch Frauen, die beispielsweise Angst haben mussten, dass sie schwanger werden und Kinder bekommen, hatten kein Interesse, dass später mal darüber geredet wird, dass das Kind durch eine Vergewaltigung entstanden ist. Also wir müssen uns ein bisschen wie Detektive auf die Suche machen nach Belegen. Eine Möglichkeit sind die sogenannten Einmarschberichte von Pfarrern, weil die Kirchen waren ja noch funktionierende Verwaltungen und die beschreiben eben aus kleinen Dörfern die Vorkommnisse nach dem Krieg.
Eines allerdings kann Miriam Gebhardt mit Bestimmtheit sagen. Die große Mehrzahl dieser Kriegsverbrechen geschah im Osten durch Soldaten der Roten Armee. Sie widerspricht allerdings der Behauptung, es habe von sowjetischer Seite eine ausdrückliche Aufforderung, ja sogar den Befehl gegeben, sich so an den Deutschen zu rächen. Die Ursache für das Wüten der einmarschierenden Truppen läge jedoch nicht nur darin, dass die Soldaten jahrelang zumeist ohne sexuelle Kontakte gewesen seien.
Das denke ich schon, dass die Jahre der Schrecken der deutschen Herrschaft in ihren Gebieten, dass die vielen Verluste in den eigenen Familien, dass die vielen Verluste während der Kämpfe natürlich eine Rolle gespielt haben.
Sie berichtet aber auch, dass es durchaus Bemühungen auf der Kommandoebene gegeben habe, das Wüten zu unterbinden. Und es habe zum Teil sehr drastische Strafen für Vergewaltiger gegeben. Von sofortigen Hinrichtungen und regulären Todesurteilen bis zu harten mehrjährigen Lagerstrafen. Dass es gerade auf dem Gebiet der späteren DDR kaum Quellenmaterial über die Untaten russischer Soldaten gebe, liege vor allem daran, dass die Rote Armee als Armee der Befreier vom Faschismus sakrosankt war und dass Vergewaltigungen nicht in dieses Bild passten. Den Frauen, die sich trotzdem beklagten, sagte man nach, sie seien vielleicht hysterisch oder hätten es wahrscheinlich selbst gewollt. Für Westdeutschland fand Miriam Gebhardt heraus, dass auch dort in großem Maße amerikanische, französische und in geringerer Zahl auch britische Truppen gewütet haben. 2/3 aller Fälle seien im Osten geschehen, aber schätzungsweise 190.000 Frauen seien allein von amerikanischen Soldaten vergewaltigt worden.
Ja, das ist eben überraschend, dass wir so ein einseitiges Bild bis heute haben. Es hat mich selbst auch überrascht, dass selbst in oberbayerischen pittoresken Dörfern vergewaltigt wurde, dass die Abläufe im Grunde gleich waren, dass sie Männer häufig in Gruppen vergewaltigt haben, in die Häuser der Bevölkerung eingedrungen sind, den Ehemann erschlagen haben mit vorgehaltener Waffe, die Frauen vergewaltigt haben. Einer hat Schmiere gestanden, die anderen haben zugeschlagen.
Zwar habe es auch im Westen Verfahren der Kommandoebene gegeben, bis hin zu Todesurteilen und langjährigen Haftstrafen. Solche Fälle zu verfolgen, hatten auch im Westen deutsche Stellen keinerlei Handhabe. Das war allein die Zuständigkeit der Militärpolizei. Dazu seien die Unterlagen aber unzureichend. Hinzu kam, dass im Kalten Krieg zwischen Ost und West solche Fälle lieber unter den Teppich gekehrt wurden, um nicht die neuen Freunde im Westen zu verärgern. Sozialfürsorger zum Beispiel steckten schwangere Frauen, die sich beklagten, manchmal sogar in Heime. Aber auch in der Gesellschaft war man nach Kriegsende schnell dabei, die Vergewaltigungsopfer zu diskriminieren.
Naja, die hatten oft eben einen üblen Leumund zu bekämpfen, weil man ganz schnell dabei war, ihnen die Verantwortung dafür zu geben, dass sie vergewaltigt worden waren, weil sie es angeblich selbst heraufbeschworen hatten. Sie hatten Zwangsuntersuchungen über sich ergehen zu lassen wegen Geschlechtskrankheiten. Sie hatten das Problem, eventuell schwanger geworden zu sein und eine Abtreibung beantragen zu müssen, die ja damals nicht legal war. Sie hatten unter Umständen dann ein ungewolltes Kind und einen zurückkehrenden Ehemann von der Front, der auf einmal damit konfrontiert war, dass sein fremdes Kind war.
Nicht selten auch wurden die Vergewaltigungsopfer im Nachkriegsdeutschland schnell mit den Frauen gleichgesetzt, die sich aus einer Notsituation heraus mit westlichen Soldaten eingelassen hatten und denen man Schimpfnamen wie Ami-Liebchen oder Veronika Dankeschön verpasste. Von Seiten des Staates erhielten die Vergewaltigungsopfer bis heute keinerlei Entschädigung als Kriegsopfer. Eine einzige Ausnahmeregelung wurde 1956 getroffen.
Es gab nur für die Frauen, die nachweislich aus Vergewaltigung ein Kind bekommen hatten, die Möglichkeit, ein Geld, eine Alimentzahlung vom Staat zu beantragen, was ungeheuer schwer war, weil man ihnen eben nicht glaubte, weil sie Zeugen beibringen mussten und handfeste Belege.
Wie man hier vorging, zeigt zum Beispiel, dass Frauen, die einen Antrag stellten, die Namen ihrer Vergewaltiger nennen sollten. Dass sich wohl kein Täter bei seinem Opfer mit Namen, Dienstgrad oder Heimatanschrift vorgestellt hatte, kam den Behörden nicht in den Sinn. Diese und alle anderen Erfahrungen hatten und haben zur Folge, dass viele Opfer bis heute über die Verbrechen an ihnen nicht reden können oder wollen. Das hat Miriam Gebhardt auch erfahren, die immerhin einige Gespräche führen konnte. 4/5 der Frauen haben nach ihrer Einschätzung bis heute keine Bewältigungsstrategie gefunden, sich mit ihrem Erleben, etwa durch eine Therapie, aktiv auseinanderzusetzen. Sie bleiben traumatisiert. Deshalb sei es notwendig, sich endlich auch mit dem Thema Vergewaltigungen am Kriegsende auseinanderzusetzen, weiterzuforschen und so den Opfern zumindest ein Stück Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Dazu hat Miriam Gebhardt mit ihrem akribisch recherchierten und gut lesbaren Buch einen wichtigen Beitrag geleistet. Es ist zu hoffen, dass es ihm nicht so ergeht wie Publikationen über den Bombenkrieg der Alliierten gegen Deutschland, dass nämlich rechtsradikale und neonazistische Kreise das Buch missbrauchen, um deutsche Kriegsverbrechen durch Hinweise auf alliierte Untaten zu relativieren und Täter- und Opferperspektive zu vermischen. Das verdient das jetzt vorgelegte Buch auf keinen Fall.
Hubert Rübsaat über das Buch von Miriam Gebhardt mit dem Titel »Als die Soldaten kamen«, die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs. Erschienen ist es in der Deutschen Verlagsanstalt. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein gutes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.